Ich habe letztes Mal in meiner alten, neuen Bibel gelesen, die wieder aufgetaucht ist, nach über 20 Jahren. Das ist eine gute Nachricht, Bibel. Und da habe ich im Kolosser 1, 28 und 29 eine schöne Übersetzung gelesen, was das ein bisschen trifft, was wir da machen. Und da schreibt der Paulus: Diesen Christus mache ich allen Menschen bekannt. Ich unterrichte und ermahne alle mit der ganzen Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Denn ich will jeden Einzelnen so weit bringen, dass er durch die Verbindung mit Christus vollkommen wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und mühe ich mich ab. Christus, der sich in mir als mächtig erweist, gibt mir die Kraft dazu. Und das hat mir in der Übersetzung her sehr gut gefallen, weil das trifft es so ungefähr, was wir hier bei euch vorhaben. Kolosser 1, 28, 29. Jeden Einzelnen so weit bringen, dass er durch die Verbindung mit Christus vollkommen wird. Das ist das Ziel unserer Arbeit, dafür kämpfen wir. Und das ist das Ziel. Wir wollen nicht, dass jeder Einzelne von euch ein religiöser Schnösel wird und in irgendeiner religiösen Gemeinde jede Woche mal sitzt und ansonsten geistlich nichts zu Wegen bringt. Vielleicht denkt ihr euch manchmal, der erzählt uns eigentlich immer ganz was anderes wie die allgemeine christliche Gemeindewelt so, was die von sich geben. Aber das hat einen Grund. Erstens will ich nicht, dass ihr dauerhaft von uns abhängig seid. Zweitens will ich, dass ihr selber im Glauben stabil werdet, feststeht und der eine oder andere vielleicht später selber auch einen geistlichen Dienst übernehmen kann. Wie es einmal, ich glaube, im Hebräerbrief heißt, der Zeit nach solltet ihr schon lange Lehrer sein und jetzt muss ich euch wieder die Anfangsgründe des Glaubens mitteilen. Das kommt eben viel zu oft vor. Wenn man es ein bisschen so mitkriegt, ich kriege jetzt nicht so viel mit, aber das, was ich mitkriege, was in den Gemeinden ein bisschen so abgeht, dann erinnert es mich das an die Zeit vor 15 Jahren, wo wir auch noch in so Gemeinden gesessen sind. War das der Helmut Bauer oder der Pilsel Karl? Es ist wie ein Schaukelstuhl, vorwärts und rückwärts, macht aber keine Strecke. Also es dreht sich alles immer im Kreis, es kommt immer alles dasselbe irgendwann wieder, aber unter dem Strich geht nichts vorwärts. Und das ist das, was mich persönlich stört. Und das kann auch nicht sein, dass das Gottes Plan ist. Hauptsache, die sitzen am Sonntag in den Gottesdienst und dann passt es. Und tun ein bisschen so. Ich glaube, dass der Heilige Geist will, dass jeder von uns vorwärts kommt, geistlich vorwärts kommt, wächst, reifer wird, fähig wird, in seinem Leben zu herrschen, Ergebnisse hervorzubringen im Gebet oder auch in geistlichen Kämpfen. Weil die werden uns nicht erspart, das wisst ihr ja inzwischen wahrscheinlich alle selber gut genug. Die gibt es erst nicht mehr, wenn Jesus wiederkommt und der Satan und all seine Helfershelfer von dieser Erde runtergeschmissen werden. In dieser Zeit müssen wir alle wachsam sein und widerstehen und in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus bleiben, in seiner Kraft, dann werden wir auch siegreich sein. Aber ohne Kampf kein Sieg. Mit Kampf und Ausdauer wird es Siege geben. Gut, und wir glauben alle an unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, das Lamm Gottes, den, der für uns am Kreuz unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen, unsere Armut getragen hat, eben für uns an unserer Stelle, weil es eigentlich unser Part war und er hat unseren übernommen und gleichzeitig haben wir den Seinen bekommen, seine Gnade und seine Gerechtigkeit und so weiter. Und das ist die Basis unseres Glaubens. Und die Bibel sagt uns auch, dass der Glaube sich im Leben ausdrücken soll. Sonst ist es kein Glaube, dann ist es bloß irgendwas. Aber Glaube muss sich irgendwie zeigen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich Glaube ausdrückt. Zum Beispiel gibt es Bekenntnisse, dass man bekennt mit seinem Mund, am besten noch vor Menschen, dass Jesus sein Herr ist und dass er für uns am Kreuz eben gestorben ist, was ich eben jetzt so gesagt habe. Dass er das getan hat, das ist ein Bekenntnis oder auch Bibelverse im Glauben zu bekennen. Wie so gesagt, es steht geschrieben, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt zum Beispiel. Wie der Paulus schreibt, auch wenn es Zeiten gibt, wo er Mangel hat und es gibt Zeiten, wo er im Überfluss lebt. Aber er kennt alles und er vermag alles durch den, der ihn kräftigt. Und das ist eben unser Herr Jesus Christus. Und das ist immer gut. In Situationen, wo es nicht ganz so lustig ausschaut, es zu bekennen und hochzuhalten. Ich vermag es und ich gehe von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Auch wenn der Umstand was anderes sagt, es geht immer darauf an, was du glaubst. Nicht, was du vor Augen hast, sondern was du im Herzen hast. Und das darfst du dann oder musst du dann auch mit Autorität aussprechen, so wird es auch so für dich geschehen. Glaube kann sich in verschiedenen praktischen Werken ausdrücken, in der Liebe, in der Gnade, wie du mit anderen Menschen umgehst, ob du ihnen hilfst oder vergibst oder etwas gibst, wie du dich eben in deinem alltäglichen Leben gibst. Das zeugt von deinem Glauben. Manche Christen widersprechen ihr das Wort mit der Tat. Sie reden zwar vom Glauben und von Jesus, aber in der Praxis verleugnen sie ihn eigentlich, wenn sie nicht in der Liebe leben, wenn sie nicht vergeben, wenn sie nicht den anderen unterstützen und helfen und so weiter. Also das muss zusammenpassen. Und heute geht es aber noch um eine ganz andere Sache, die vom Glauben zeugt. Das ist eine dankbare Herzenshaltung zu haben. Das ist eine gottgefällige Sache, zu danken. Und da habe ich zwei Verse, einmal Epheser 5,20 und einmal 1. Thessalonicher 5,18. Einmal sagt uns der Paulus, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und beim Thessalonicher sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also es sind ganz klare, deutliche Anweisungen. Sagt alle Zeit für alles Gott, dem Vater, Dank. Ja, muss ich jetzt für die schlechten Dinge auch danken? Nein, einfach nein, weil es gibt auch manche Leute, die danken dann für ihre Krankheit. Nein, weil die ist ja nicht von Gott. Man kann ja nicht Gott für was danken, was nicht von ihm ist. Das wäre Blödsinn, wenn ich dir jetzt einen Hunderter gebe und du sagst zu ihr Danke. Ganz einfach, oder? Bisschen im Verstand einschalten, den soll man nicht unbedingt abgeben als Christ. Also wenn hier steht, sagt alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank, dann ist natürlich gemeint für das, was von Gott dem Vater auch ist. Manche religiöse Vögel verdrehen das. Für alles muss ich danken. Nein, nicht für das Schlechte, nicht für das, was nicht von Gott ist. Und sagt in allem Dank, ist beim nächsten Vers gesagt. In allem, das stimmt eher. Es kann eine Zeit geben, wo es dir nicht gerade so gut geht. Da sollst du trotzdem danken. Aber nicht danken für das, dass dir jetzt nicht gut geht, sondern danken für das, dass der Herr dir hilft und es wird wieder besser. Und dafür sollst du danken. Sicherlich, wenn es dir nicht gerade so gut geht, fällt das Danken immer ein bisschen schwerer. Da möchte man lieber jammern und klagen. Und das kann auch einmal vorkommen und das ist nicht verboten. Aber du sollst nicht im Jammern und Klagen drin verharren. Weil das zieht dich letztendlich dann noch tiefer in den Sumpf hinein. Und ändert nichts. Weil dass der Paulus manchmal nicht ganz fit war, das ist mit Sicherheit klar, wenn du so in der Zeit in Gefängnissen gesessen bist, da kommst du nicht so raus, wie man heute vom Gefängnis rauskommt, geschniegelt und gebügelt. Mit Taschengeld und allem Möglichen. Ne? Also zu der Zeit war so ein Gefängnis kein Hotel. Und dann ist er wahrscheinlich auch nicht ganz lustig rausgekommen. Aber Gott hat ihn immer wieder aufgerichtet. Die haben den Paulus auch mal gesteinigt und sozusagen tot aus der Stadt rausgetragen. Dann haben sich die Jünger um ihn aufgestellt und haben gebetet. Und der Paulus stand wieder auf und ist in die nächste Stadt gegangen. Also das ist für mich ein großes Wunder, weil die wussten damals schon, wie einer ausschaut, wenn er tot ist. Dass man den rausträgt nach einer Steinigung. Und so eine Steinigung... Ich habe vor einer Zeit einmal was gesehen, ich habe, glaube ich, eh schon mal erzählt. Da haben sie denjenigen eingegraben bis daher. Der Rest hat rausgeschaut und dann haben so lange Steine draufgeschmissen worden, bis er tot war. Also man wusste, was da passiert. Aber wie man sieht, Gott ist größer. Und nichts ist bei Gott unmöglich. Der menschliche Verstand, der macht bloß aber das Problem. Das geht nicht, das kann nicht sein. Also danken in allem, aber bloß für das Gute. Das ist jetzt die Quintessenz dieser beiden Verse. Danken ist manchmal so eine Art Opfer. Gerade wenn es dir gar nicht gut geht. Und jetzt sollst du auch noch danken, wo du doch lieber klagen würdest. Aber dann lesen wir jetzt einmal in Psalm 50, Vers 23, was der sagt. Der müsst euch ganz tief einprägen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Was passiert, wenn du Dank opferst? Also nicht bloß einfach einmal dankst, sondern Dank opferst. Und in der Situation, die unangenehm ist, ist Danken ein Opfer. Du verherrlichst Gott, den Vater, und du bahnst einen Weg. Du bahnst mit deinem Danken einen Ausweg. Und du wirst das Heil, das heißt die Rettung, die Hilfe Gottes sehen, wenn du anfängst, dankbar zu sein. Manchmal muss man sich das Dankbarsein antrainieren, weil man es vielleicht nicht gewohnt ist. Es gibt Menschen, die sind so die notorischen Nörgler und Jammerer und undankbar eigentlich. Und wenn das Haar in der Suppe ist, dann wird schon geschimpft. Ja, nicht geschimpft ist gut gelobt, heißt es dann oft. Also manchmal soll man sich das Danken wirklich antrainieren. Das macht Sinn. Mein Gott hat doch kein Problem damit, ob du ihm dankst oder nicht. Er ist immer noch Gott. Du tust es ja für dich eigentlich. Du dankst Gott, du drückst damit deinen Glauben aus und gleichzeitig schaffst du einen Weg, dass die Rettung, die Hilfe Gottes für dich offenbar wird in deiner Situation. Du bahnst Wege erstens in deinem Herzen, weil dein Glaube wieder aufgewühlt wird, lebendig wird, aktiviert wird. Du bahnst Wege in deiner Seele, da wo Depression sich schon eingeschlichen hat, weil die Situation so beschissen ist. Du schaffst wieder neuen Mut in deiner Seele und du schaffst Wege in deinen Umständen. Die Umstände, die dich in die Situation gebracht haben, egal ob es jetzt ein Schmerz ist, eine Krankheit, eine finanzielle Not, eine familiäre Not oder egal, es gibt ja genügend Sachen und jeder hat so seine Umstände, die nicht so angenehm sind. Du bahnst in diesen Umständen einen Weg, dass Gottes Heil, Gottes Rettung, Gottes Antwort in deine Situation hineinkommt. Du bahnst Wege durch Schwierigkeiten hindurch und du bahnst Auswege. Manchmal hat man vom Verstand her einfach keinen Ausweg. Du überlegst Tag und Nacht, wie mache ich es bloß hin und her und rauf und runter und du kommst auf keine Antwort. Dann fang an zu danken und du wirst einen Ausweg von Gott bekommen. Du wirst den Ausweg mit deinem Danken bahnen. Danke dem Herrn, dass er dein Hirte ist, dass er deinen Weg kennt und führt und bahnt und weiß. Und da kommen wir jetzt auf einen Psalm, das ist der Psalm 23, den kannst du mal nachlesen, dass du heißt, dass du keinen Mangel haben wirst, weil er dich auf grüne Auen und zu stillen Wassern führt. Das ist also ein weltbekannter Psalm. Ja, da kannst du auch sagen, ich brauche doch jetzt kein stilles Wasser, ich brauche ganz was anderes. Aber da musst du das symbolisch sehen. Er führt dich dahin zu den Antworten auf dein Problem. Oder dem Psalm 91, der dir sagt, dass kein Unglück und keine Plage dir nahen wird, dass Schutz durch die Engel da ist und dass der Herr dich wieder zu Ehren bringt. All diese Dinge sind uns verheißen. Und vielleicht hast du das nicht vergessen, was ich schon mal gesagt habe, dass in Jesus ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen, die es gibt, ist. Wenn du an Jesus gläubig bist, dann hast du ein Ja von Gott für die ganzen Verheißungen, die in der Bibel sind, dass sie zu dich treffen, dass sie zu dir kommen. Und es ist so wichtig, eben an Jesus zu glauben, weil darin ist ein Ja und ein Amen für die ganzen Verheißungen. Dank bahnt den Weg auch zum Vaterherz. Also bleib wirklich in dieser dankbaren Haltung. Wenn du das Vaterherz Gottes erreichst, dann fließt der Segen ungehindert. Also wenn du nicht bloß von Ferne zu Gott schreist, hey, kannst du nicht einmal so, oder kannst du nicht einmal ein bisschen schneller machen, sondern wenn du sein Vaterherz erreichst. Und wenn du das bildlich vorstellst, eine Familie, so ein kleiner Kerl, 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, kommt mit seinem Wunsch zum Papa und er erreicht halt dem Papa sein Herz. Wo der Papa sagt, zuerst einmal sagt, passt mir jetzt gar nicht, brauchen wir doch nicht, aber ja, er wickelt ihn um den kleinen Finger sozusagen. Dem Papa. Und dann sagt der Papa, jawohl, das machen wir, so ein Mann. Er hat das Herz des Papas erreicht. Und das ist wichtig für uns, dass wir das Herz unseres himmlischen Papas erreichen. Und da ist dankbar zu sein, zu danken in allem und für alles, ein Riesenschlüssel dazu. Dann gibt er dir vielleicht mal etwas, was nicht unbedingt auf seinem großen Plan gestanden ist für dein Leben. Gott ist ja nicht ein Automat. Der sagt, so und so muss dein Leben laufen, wenn es anders läuft, interessiert es mich nicht. Gott hat immer Wege und Mittel und Auswege und neue Ideen für dein Leben. Sonst wäre es ja dumm, wenn irgendwas nicht so läuft. Du hast einen anderen Weg eingeschlagen, als Gott vorgesehen hat, dann bist du dein Leben lang auf dem Abstellgleis. Nein, das wäre beim Automaten Gott so, aber bei unserem liebenden himmlischen Papa ist es eben nicht so. Er findet immer wieder Mittel und Wege, dich dahin zu bringen, was gut ist für dich. Und damit drückst du einfach deinen Glauben aus. Und Glaube muss ausgedrückt werden. Es reicht nicht, wenn das Ausdruck ist, dass du einmal in der Woche in den Hauskreis gehst oder in den Gottesdienst. das sagt noch nichts über deinen persönlichen Glauben. Das ist zwar schon mal was, aber es ist zu wenig. Jetzt kommen wir auf einen anderen Punkt, was Dankbar oder Undankbarkeit betrifft. Das schreibt uns der Paulus im Römer 1, 21. Da geht es um die Leute, die nicht an Gott glauben. Sie hätten ihn an der Schöpfung erkennen können. Also wenn du da rausschaust, wenn die Sonne da in die Blätter reinscheint und wenn du dann noch weißt, aha, da geschieht jetzt gerade Photosynthese und da wird Sauerstoff erzeugt und der Kohlenstoff wird von den Blättern aufgenommen. Die ganze herrliche Schöpfung, die Gott gemacht hat, vom Mini-Atom bis ins Weltall hinaus, dann ist es ein Beweis, es gibt Gott. Und da gibt es Leute, die hat es damals schon gegeben, die haben das abgelehnt, also einen Schöpfergott zu kennen. Und da heißt es hier von Paulus, dass sie ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank brachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Es wird heute auf der ganzen Welt schon fast, glaube ich, in den Schulen gelehrt, dass Urknall passiert ist und dass dann irgendwie durch eine Energie diese Schöpfung entstanden ist. Über Jahrmillionen hinweg hat sich das so entwickelt und tralala und hopsasa. Und sagen wir so, selbst wenn es Jahrmillionen gedauert hat oder hätte, dann kann sowas nicht aus Zufall entstehen. Wenn du dich damit genauer damit beschäftigst, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass sowas einfach aus Zufall entsteht. Man hat einer gesagt, du kannst einmal vor Eisen irgendwo in der Tonne schmeißen und so lange umrühren, bis dann ein Auto draus wird. Aus Zufall, es wird auch nicht passieren. Und wenn du 3 Millionen Jahre rumrührst. Und genauso wenig kann so eine Schöpfung entstehen wie jetzt unsere Erde. Die ganzen anderen Planeten, wenn du anschaust, ist überall kahl und karg und nichts. Aber für uns Menschen hat Gott dieses Paradies geschaffen. Jetzt ist aber das eh schon die gefallene Schöpfung, das, was wir jetzt sehen. Und das ist schon so toll. Jetzt, wenn du das erst einmal vorstellst, wenn das mal vollkommen wiederhergestellt ist, wie es ursprünglich war, im paradiesischen Zustand, dann glaube ich, werden wir erst alle noch mal staunen. Aber das ist bei Gott alles möglich und genau das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Die Wiederherstellung aller Dinge steht in der Apostelgeschichte. Und da sind wir alle wieder mit dabei. Das ist noch das Schönste. Alle die, die gläubig waren oder sind, sind wieder mit dabei. Aber auch nicht mehr mit einem Körper, der krank werden kann, mit einem Körper, der schwach ist, sondern mit dem neuen Leib, dem himmlischen, vollkommenen Leib. Fast unverständlich für ein normales Hirn, aber da lässt man sich ja gerne positiv überraschen. Und die Leute, die die Evolutionstheorie und den Urknall so hochhalten, werden heute in der menschlichen Ansehensweise noch als besonders schlau und intelligent gehandelt. Gott sagt, das sind Narren. Müssen sie sich gefallen lassen, auch wenn sie meinen, sie sind so schlau. Gott sagt, sie haben sich für weise ausgegeben und sind zu Narren geworden. Mehr braucht man da dazu gar nicht sagen. Aber, um zurückzukommen auf den Dank, das sind die Leute, die ihn nicht als Gott verherrlichen und ihm auch keinen Dank darbringen, weil sie an die Schöpfung durch Urknall und so weiter glauben. Also warum sollen die Gott danken, wenn es der Urknall war, ist klar, ne? So, jetzt wir wieder. Wofür sollen wir nun danken? 1. Thessalonicher 2,13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Da dankt der Paulus für die Thessalonicher, dass sie das Evangelium angenommen haben, dass sie gläubig geworden sind an das Evangelium Jesu vom Kreuz, der Erlösung, sein Opfer für uns, sein Fleisch- und Blutopfer für uns und dass dieses Evangelium, dieses Wort Gottes für uns wirksam ist. Dafür dankt er und dafür sollen wir danken. Ja, es ist ganz wichtig, weil das ist A und O. Es kann vielleicht in deinem Leben nicht alles super sein. Und vielleicht hast du eine Zeit, wo es überhaupt nicht gut ist. Aber danke erst einmal dafür. Ich habe es gerade vorher schon gesagt, du lebst auf dieser Erde vielleicht 70, 80, 90 Jahre. Vielleicht sind ein paar Jahre dabei, die super waren. Die meisten Jahre so normal und ein paar Jahre vielleicht gar nicht gut. Mag ja sein. Aber im Vergleich zu der Ewigkeit ist es alles bloß ein Hauch. Und ob du jetzt in der Ewigkeit in der Herrlichkeit bist oder ob du in der Ewigkeit in der Verdammnis bist, Das macht schon ganz viel aus. Und da hast du jeden Grund zu danken. Und wenn es dir wirklich beschissen geht zur Zeit, dann hast du dafür zu danken. Weil früher oder später gehst du ab von dieser Erde und dann stellt sich raus, wo du hingehst für die Ewigkeit. Und da gibt es kein Hintertür. Und wenn du die Eintrittskarte für das Reich Gottes, für den Himmel hast, dann darfst du dich ganz, 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 ganz glücklich schätzen. Weil das hast du nämlich nicht verdient. Das hast du geschenkt bekommen. Nur durch Glauben hast du das bekommen. Also danke den Herrn für deine Erlösung, Errettung für das ewige Leben, für das, dass dir deine Sünden nicht zugerechnet werden, sondern vergeben sind. Danke, dass du nicht in die Hölle musst, dass du nicht Strafe erleiden musst. Und dann hast du jede Menge Grund zu danken. Vielleicht ist dann das andere gar nicht mehr so schlimm, das dich momentan beschäftigt und dir das Leben zur Hölle macht. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Das hat Ewigkeitswert, das ist Fakt. Und dieses Leben auf der Erde ist ein Wimpernschlag im Verzug zur Ewigkeit. Also sei wirklich da dankbar. Dann kannst du natürlich auch weiter danken, dass Jesus am Kreuz deine Krankheiten und Schwachheiten und Gebrechen getragen hat. Und das ist wichtig, weil es drückt deinen Glauben aus. Dass Gottes Wort wirksam wird, dass Heilung geschieht, ist Glaube notwendig. Wenn du von Gott was erwartest, musst du Glauben aufbringen. Unbedingt. Und danken ist eine Art des Glaubens. Und du kannst ihm auch danken, dass er für dich dort zur Armut geworden ist. Dass du gesegnet sein kannst deshalb. Jesus hatte am Kreuz nichts mehr. Nicht einmal mehr Kleidung. Auch nicht das kleine Tuch, das man immer hingemalt hat. Er war pudelnackt, voller Blut und voller Striemen und voller blaue Flecken wahrscheinlich. Keine Ahnung. Er hatte nichts mehr. Aber es war deine Armut, damit du gesegnet sein kannst. Da gibt es so viel zu danken. Weil du dadurch den Segen Gottes, den er Abraham und seinen Nachkommen geschworen hat, den hast du damit geerbt. Und Jesus ist ein Ja und ein Amen für diese alle Verheißungen. Dann kannst du danken für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Familie, für deine Freunde und Kollegen und Nachbarn. Und du kannst auch danken für die, die vielleicht nicht nach deiner Nase sind und mit denen du vielleicht Schwierigkeiten hast. Fang erst einmal zu danken an und schau, was Gott dabei tut. Du kannst danken für deine Nation, für dein Land und für alle guten Dinge, die es bei uns gibt. Wir Deutschen jammern gerne auf hohem Niveau. Das ist ja scheinbar ein bisschen so naturell in Deutschland. Wie ich schon vorher gesagt habe, nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist ein bisschen so eine komische Haltung in Deutschland. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, wie es woanders zugeht, wird man wieder dankbar. Dass so geht, wie es geht. Es wird immer was Besseres geben. Das eine ist da besser und das andere ist da besser. Viele wünschen sich ja, dass ich nie arbeiten brauche und immer viel Geld habe. Aber wenn das jeder hätte, keine Arbeit und viel Geld, stell dir das vor, da müsste man nämlich das Geld fressen. Weil keiner mehr backt und keiner mehr was erntet und keiner mehr Maschine repariert, weil auch keiner mehr arbeitet. Dann nützt das ganze viele Geld nichts. Also das funktioniert eben auch nicht. Also ist es gut, wenn du eine gute Arbeit hast und eine gute Ausbildung und das funktioniert und du dafür auch dein Geld verdienst und dir damit was kaufen kannst, weil ein anderer eine andere Arbeit gemacht hat. Und wenn das alles ein bisschen so läuft wie in einem großen Getriebe, dann dürfen wir uns glücklich schätzen. Und dass man irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe ist und was nicht ganz so super läuft und wenn es bloß eine eingeschlagene Scheibe ist am ICE, dann ist das eine Kleinigkeit. Aber es gibt Länder, da läuft gar nichts mehr, weil Bürgerkrieg herrscht. Und trotzdem müssen die über die Runden kommen. Also da können wir wirklich dankbar sein. Und es ist ja so modern heutzutage, über die Merkel zu schimpfen, weil die ist an allem schuld. Dann sagt uns aber die Bibel ganz was anderes. Und das lesen wir kurz vor. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm für unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also für Könige, und König haben wir ja jetzt nicht mehr, aber dafür gibt es ja die Regierung heutzutage, das ist dann selber gemeint, und alle, die in Hoheit sind, alle die, die irgendwo vorstehen, das sind die Entscheidungsträger, und wenn die gute Entscheidungen treffen und gute Gesetze erlassen, dann ist es für uns gut. wenn sie Blödsinn machen, ist es nicht so gut. Aber wenn wir nur bloß drüber schimpfen und denen fluchen, dann wird es mit Sicherheit nicht besser. Also sollen wir Christen als Licht dieser Welt, als Salz dieser Erde für die Leute beten, weil dann wir ein stilles und ruhiges und gutes Leben in aller Gottseligkeit führen können. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Und so ist das Leben voll von Dingen, wo du danken kannst. In den Nachrichten kommt immer dann was, wenn jemand einen Unfall gebaut hat. Das steht in der Zeitung. Schwerer Unfall hier und da, da was brennt, da was, keine Ahnung was alles. Aber dass die anderen 100.000 Autos ohne Unfall vorbeigefahren sind, das interessiert ja dann keinen. Und bei den anderen 100.000 warst du vielleicht auch dabei. Dann kannst du schon mit Danke sagen, Herr, dass mir nichts passiert ist. Weil es geht ja schnell. Eine Kleinigkeit, Unachtsamkeit von dir oder von einem anderen und der Schaden ist oft groß. Und du kannst danken, wenn nichts passiert ist. Du kannst danken, wenn deine Haushaltsgeräte zum Beispiel besonders lang halten. Wenn dein Auto mit 20 Jahren noch nicht zusammengerost ist und immer noch seinen Dienst tut. Du kannst natürlich auch klagen, weil der Herr noch nicht gemacht hat, dass du einen neuen Mercedes gekriegt hast. Der nächste Vers, Philipper 4, 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dass man nicht besorgt sein soll, das wissen die meisten schon. Aber dass da auch dabei steht, dass man mit Danksagung beten soll, das wird meistens so unter den Teppich gekehrt. Also da gehört auch Danksagung dazu, wenn du dein Anliegen vor Gott kund werden lässt. Philipper 4, 6 und 7. Du kannst danken für das, dass du täglich eine gute Nahrung hast, dass du vielleicht nicht bloß Fast Food essen musst, Billigfutter, sondern dass du vielleicht was Besseres kaufen kannst. Du kannst danken dafür, dass du eine gute Arbeit hast und damit auch ein gutes Geld verdienst und so weiter. Also die Liste nimmt eigentlich kein Ende. Du kannst auch danken, wenn du isst. In manchen Kreisen ist es so üblich, dass immer ein Tischgebet gesprochen wird. Wir haben jetzt das nicht so als Brauch. Wenn man grundsätzliche Dankbarkeitshaltung hat und für das dankbar ist, was man hat und was man täglich hat und das immer wieder mal auch vorbringt vor Gott, dann ist es, glaube ich, persönlich mehr wert, als jetzt mal vor dem Essen so ein Tischgebet, das auswendig runtergeleiert wird. Und danke, Herr, für die Hände, die es zubereitet haben und so weiter. Das sind so die typischen Sprüche. Aber eigentlich die Augen schon, der Magen schon im Teller hängt, weil er schon hungert. Und dann das Gebet dann auch noch sein muss, das Dumme. Also du brauchst nicht jedes Mal vom Essen beten, aber sei grundsätzlich dankbar für dein Essen, weil du damit das Essen heiligst, sagt uns der Paulus. Das reicht auf jeden Fall. Und so gibt es noch viele Bibelstellen, die von Dankbarkeit sprechen, vor allem im Neuen Testament. Also das ist nicht bloß so eine Nebensache des Evangeliums, sondern das ist schon ein wichtiger Teil des Danken. So, dann gibt es noch eine ganz falsche Art des Dankens. Die können wir jetzt auch noch schnell mal vorbringen. Da sagt Jesus, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch so nicht so wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also dieses Danken nach der Art des Pharisäers, es soll nicht unsere Art sein. Es ist eine selbstgerechte, egoistische Art des Dankens. Ich bin so gut und der da möchte auch noch in den Tempel kommen. So ungefähr. Das ist vor Gott nicht in Ordnung. Also wir stellen nie im Gebet oder im Danken Vergleiche mit anderen an. Weil Gott geht mit jedem individuell um. Und tu dich nicht bei Gott selber als so super hinstellen. Weil du hast auch Erlösung notwendig gehabt und durch dasselbe Blut, durch das auch der andere Erlösung notwendig hatte. Weil ohne Jesus ist jeder ein Sünder und Mit Glauben an Jesus ist jeder gerechtfertigt. Und du kannst dir nicht selber einbilden, dass du besser bist wie der andere. Das mag sogar sein, dass du in manchen Dingen besser bist und vielleicht auch gescheiter bist und vielleicht schon mehr aus der Bibel weißt. Das mag auch sein. Und vielleicht nicht so oft fleischlich reagierst wie der andere. Aber es steht dir nicht zu, das zu urteilen. Das Urteil liegt bei Gott. Und er geht mit dem anderen, den du heute als so niedrig ansiehst, einen ganz anderen Weg. Und es mag sein, dass der in 10 Jahren ganz woanders steht wie du. Du hast dich am Platz gedreht und der ist vorwärts gegangen. Ist auch möglich. Weil du nicht vorwärts kommst, wenn du immer meinst, ich bin eh schon so super und so gut. Also ohne Jesus ist jeder ein Sünder, aber mit Glauben ist jeder gerecht. Jeder. Auch wenn er äußerlich nicht so aussieht. Wir beurteilen Menschen oft nach dem äußeren Schein. Aber Gott sieht es ganz anders. Er sieht das Herz und Gott sieht schon, wo er mit dem hinkommt. Gott hat immer einen Plan. Gut, also jetzt nochmal zurück zu unserem Startvers. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus und sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und trainier dir das an, dass dein Herz ein dankbares Herz wird, ohne dich selber zu überheben. Und dann soll aus dieser Dankbarkeit auch eine Hingabe werden. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann spricht man in christlichen Kreisen so von dem Lebensübergabegebet. Das ist Bekehrungsgebet. Aber Lebensübergabe, einmal gebetet und dann auch gelebt haben, zwei Paar Schuhe. Es ist mir gleich gesagt, Herr, ich gebe dir jetzt mein Leben. Aber in der Praxis, dass Jesus dann auch der Herr in deinem Leben sein darf, das ist ein Prozess. Und dieser Prozess nennt sich Hingabe, dass du dich immer mehr hingibst, ihm unterordnest, dass Jesus wirklich auch Herr sein darf in deinem Leben. Er will dein Herr sein, er will dein Boss sein und ist ein guter Herr und ein guter Boss, ein guter Hirte. Und das müssen wir erst im Laufe der Zeit lernen, dass er das ist. Weil die meisten von uns haben ein falsches Gottesbild. Oder dem strafenden Gott, den, wo man nicht recht weiß, was der vorhat mit mir, dem Misstrauen gegenüber Gott, Misstrauen gegenüber Jesus. Weil gesehen hat man ja noch nicht. Und gleichzeitig ist man von der Kirche total falsch informiert worden über diesen Jesus und über diesen Gottvater. Und dann kannst du dir mal die Frage stellen, wer bestimmt nun wirklich mein Leben? Ist es Jesus oder bist es noch selber? Oder sind es gar andere Menschen, die dich bestimmen? Auch möglich. Oder ist es nur Menschenfurcht oder sonstige Ängste und Sorgen? Ist es das Geld oder ist es der Egoismus, die Geltungssucht, um noch besser dazustehen vor den anderen? Es gibt viele Dinge, die unser Leben lenken. Und Jesus möchte aber, dass er der ist, der unser Leben lenkt. Und da ist eine Hingabe ein notwendiger Teil, ihm wirklich das Leben zu geben, weil er seine für deines gegeben hat. Und das darfst du immer wieder mal tun. Also nicht, dass jemand meint, ja, ich habe einmal dieses Lebensübergabegebet gebetet und das darf ich nicht noch mal tun, das wäre ein Unglaube und so. Deshalb bekehrst du dich ja nicht das zweite Mal. Aber du drückst immer wieder deinen Glauben aus, dass du entscheidest und willst, dass Jesus auch wirklich Herr ist in deinem Leben. Egal, was er draus macht. Da gibt es doch dieses berühmte Vaterunser, das so viele Christen so runterleiern und auswendig beten und dann beten sie, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und in Wirklichkeit meinen sie, dein Reich komme, mein Wille geschehe. Und da ist ein riesen Unterschied. Weil dein Wille ist jetzt nicht was Schlechtes im Normalfall. Aber es ist immer noch besser, wenn sein Wille geschieht. Wenn sich dein Wille und sein Wille deckt, das ist ganz gut. Wenn es sich widerspricht, gibt es ein bisschen Kämpfe in deinem Inneren. Dann ist es sinnvoll, sich zu beugen und sagen, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dasselbe hat Jesus durchgemacht im Garten Gethsemane vor seinem Opfertod. Ja, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das war wahrscheinlich nicht lustig für Jesus, weil er war damals auch Mensch. Ja? Nicht sagen, ja, war er Jesus, da ist er dann eh wieder auferstanden. Er war Mensch und er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, wie grausam die Römer sein können. Und er wusste vor allen Dingen, welche Last von der ganzen Welt auf ihn kommen sollte. Also bete, wenn du das betest, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist einmal ernsthaft. Du hast eigentlich nichts zu verlieren. Auch wenn du meinst, du hast was zum Verlieren. In Wirklichkeit hast du eigentlich nur dabei zu gewinnen. Denn sein Wille ist nichts Schlechtes für dich. Lerne da ihm zu vertrauen und lerne ihn auch damit besser kennen. Die Entscheidung, was dann wirklich passiert in deinem Leben, bist schon noch immer wieder auch du. Weil du bist eine Gottesmarionette. Du hängst nicht an einem Faden und der mit seinen 5 Fingern lenkt dich da und das ist ganz automatisch. Der Herr hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Und da kannst auch du mit deinem freien Willen dich entscheiden, ordnest du dich jetzt ganz unter den Herrn Jesus, unter seinen Willen oder nur ein Teil? Deshalb bist du nicht verloren, deshalb bist du immer noch gerettet. Aber es ist gut, wenn du in Situationen, gerade wenn es nicht so gut läuft, Entscheidung triffst, okay Herr, ich ordne mich dir unter. Auch dann, wenn es mich vielleicht was kostet. Das kann auch mal was kosten. Es kann sein, dass andere Leute sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, mit deinem Christenzeug da. Es mag schon sein, dass das Ansehen in mancher Augen ein bisschen zurückgestuft wird. Aber das Ansehen bei Gott steigt natürlich, das ist kein Thema. Jesus, sein Herz hingeben, bedingungslos hingeben, ist die Devise. Jesus nachfolgen, da singt man oft einmal ein Lied, wir folgen dir nach, Herr, geh du nur voran. Fragezeichen. Wo gehst denn du hin, Herr? Will ich da überhaupt hin? Aber denk jetzt nicht, ja, jetzt muss ich dann mit Jesus nach Afrika oder sonst irgendwo hin. Das ist nicht gesagt. Aber Jesus nachfolgen, auch wenn es mir unangenehm ist, auch wenn du vielleicht dummerweise verspottet wirst wegen deinem Glauben, wenn du vielleicht abgelehnt wirst, das musst du in Kauf nehmen können, weil du ihn mehr liebst als das Ansehen bei den Menschen. Hast du 100% Jesus? Da gibt es also ein T-Shirt, habe ich mal gesehen. 100% Jesus. Am T-Shirt draufschreiben, das ist einfach. Aber wirklich 100% Jesus, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Aber hast du 100% Jesus, dann brauchst du nicht mehr die Maria. Für was wäre dann Maria noch gut? Gottes Mutter. Jesus allein genügt, dann brauchst du keinen Totenkult und keine heiligen Götzen. Du brauchst auch keine Amulette und Glücksbringer oder irgendwelche Glückssteine oder Magneten und was weiß ich, was der Esoterik-Kram alles anbietet. Was soll mehr sein als Jesus? Nichts. Also um das, wo du Jesus zurückstufst, sag ich mal, du hast jetzt 75% Jesus. Dann fehlen dir 25%. Die fehlen dir in deinem Leben. Wenn du 100% Jesus hast, hast du 100% Leben. Wenn du nur 10% Jesus hast, dann fehlt dir ein ganzes Stück vom Leben. Also nicht Jesus und noch eine Maria als Fürbitterin oder als sonst irgendwas. Jesus und noch ein bisschen Amulett und noch ein bisschen ein Hufeisen und noch ein bisschen ein Christophorus und noch ein bisschen. Das sagt unterm Strich, na, wenn Jesus versagt, dann habe ich ja noch das. Das sagt unterm Strich, du glaubst nicht so recht, dass Jesus fähig ist. Also entscheide dich lieber für 100% Jesus. Das ist Hingabe. Aber du sollst dabei nicht ein religiöser Vogel werden. Da überall durch die Gegend rennen, Jesus und nur noch Jesus. Und das ist auch nicht das, was damit gemeint ist. Jesus sagt mir, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Also Jesus zu folgen, bedeutet auch, sich ein Stück weit selbst zu verleugnen. Nicht ich bin das Wichtigste, sondern Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Und wenn du dein Leben retten willst, selber aus eigener Kraft, eben mit solchen Methoden wie Maria und Wallfahrten gehen und gute Werke und Gesetz halten, wirst du es verlieren. Wenn du aber das alles aufgibst um seinetwillen, wirst du es finden. Und wenn jemand die ganze Welt hätte, oder nehmen wir den reichsten Mann der Welt, es wäre ein Spott, wenn er seinen ganzen Reichtum abgeben würde, um sich das ewige Leben zu kaufen. Es geht einfach nicht. Und wenn der reichste Mann der Welt die ganze Welt besitzen würde, hätte er trotzdem keine Möglichkeit, damit das Leben zu kaufen. Es geht nicht, es gibt kein Lösegeld. Es gibt nur Jesus. Viele wollen Jesus in ihr Boot holen und Jesus möchte aber, dass sie in sein Boot einsteigen. Das kann man sich bildlich vielleicht ein bisschen vorstellen. Dein Boot, da bist du drin, das ist sozusagen dein Leben. Und du bist in deinem Boot und du ruderst mit dem Boot und du steuerst mit dem Boot. Und du kommst aber nicht so gut vorwärts. Du bist schon mal mit einem Ruderboot gefahren, geht nicht recht schnell. Ist auch ziemlich wackelig. Und damit es ein bisschen besser geht, meinst du, Jesus soll jetzt in dein Boot steigen, dann geht es zu zweit ein bisschen besser. Das ist aber eine falsche Entscheidung. Es ist nicht schlecht, ja? Immer noch besser als gar nichts mit Jesus. Noch besser ist, du steigst in sein Boot ein. Weil er hat ein Motorboot. Und das geht viel besser und schneller und lässt sich viel schöner steuern. Und Jesus ist auch der Steuermann in diesem Motorboot und nicht du. Und du kommst viel leichter vorwärts und du kommst viel eher dorthin, wo du hinkommen sollst. Aber bleib nicht in deinem Ruderkahn und steuer selber, sondern sage es Jesus, sei du jetzt mein Herr. Das bedeutet, sei du mein Steuermann. Und Steuermann kannst du eben auch als Hirte annehmen, weil nicht in der Bootssprache, sondern in der Schafesprache. Aber es ist der Hirte, der sagt, wo es lang geht. Dann sind wir wieder beim Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Ist auch nichts anderes wie ein Steuermann. Er führt dich dorthin, der Hirte, und der Bootssteuermann fährt dich eben dorthin, was gut ist für dich. So kannst du den Psalm 23 zum Beispiel lesen. Der Herr ist mein Steuermann, wird mir nichts mangeln. Er lagert mich auf grüne Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet oder er lenkt mich im Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen und so weiter und so fort. Da klingt es für mich, muss ich sagen, immer gleich noch intensiver wie ein Hirte. Man hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt mit Hirten so keinen Bezug, weil erstens bin ich kein Bauer und zweitens kein Schäfer. Man weiß zwar, was ein Hirte ist, aber den genauen Bezug hat man nicht so dran. Mit einem Steuermann kann man sich besser identifizieren. Weil wenn man Auto fährt, hat man auch eine Steuer an der Hand. Und wo man hinlenkt, da fährt man hin. Und wenn du mit jemandem mitfährst und der fährt gut, dann sitzt du ganz entspannt daneben. Wenn du mit jemandem mitfährst, der nicht so gut fährt, dann sitzt du nicht so entspannt daneben. Ja, das Blech schon ein Beule hat unten drin. Aber mit Jesus hast du den besten Steuermann. Und du kannst relaxed mitfahren. Vertraue ihm doch einfach. Sei wie Abraham, er hat auch vertraut. Obwohl er nicht wusste, wo es hingeht. Der Abraham hatte bloß das Wort von Gott, zieh weg aus deiner Heimat, von deiner Verwandtschaft. Der hat zwar dann auch noch Fehler gemacht, der Abraham hat seinen Schwiegervater und seinen Neffen mitgenommen. Das hat ihm dann auch wieder Schwierigkeiten eingehandelt. Aber trotzdem war Gott deswegen nicht gleich sauer und hat gesagt, jetzt geh, ich nehme mit dir. Aber Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Paulus drückt es einmal so aus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist so ein abgedroschener Vers in christlichen Kreisen, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir, Halleluja. Aber das ist leicht gesagt. Aber ob wirklich Christus in dir lebt, das stellt sich dann raus, wer am Steuer sitzt. Also wenn du nicht mehr dein eigenes Leben lebst, sondern Jesus dein Leben leben lässt, dann hat sich dieser Vers erfüllt. Dann lebst nicht mehr du, sondern Christus, Jesus lebt in dir, lebt durch dich weiter. Das war ursprünglich das Ziel. Jesus geht, schickt den Heiligen Geist, er kommt auf alle Gläubigen und somit lebt Jesus in so vielen verschiedenen einzelnen Personen weiter. Und so soll es heute immer noch sein. Jesus soll durch uns auf dieser Erde leben. Darum ist es auch so, wenn die Christen nichts tun, dann tut auch der Herr nicht. Was soll er tun? Er will durch die Christen leben. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Und das gehört gefährlichst zusammen. Ne? Und das ganze andere Zeug, der Paulus drückt es so aus, das ist alles Dreck, das ganze religiöse Zeug. Er sagt in Philipper 3, 7 bis 9, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Oh, Paulus-Sätze natürlich wieder. Aber was will er damit sagen? Nachdem er früher ein Pharisäer war, ein Eiferer für das Gesetz und für Mose und die Christen verfolgt hat und umbringen hat lassen und das Gesetz bis ins letzte Detail versucht hat zu halten, er hat gemerkt, es ist alles Dreck. Nichts wert, Dreck. So ist auch heute noch. Die ganze Religiosität ist Dreck. Dein ganzes Gut-Tu ist alles Dreck. Das Einzige, was wirklich nützlich ist, ist Jesus. Der Glaube an Jesus, die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens und nicht aufgrund vom Gesetz. Manche Leute schämen sich, wenn sie sich taufen lassen sollen oder wenn sie Jesus bezeugen. Sie schämen sich, weil sie gebetet haben oder weil sie in neuen Sprachen gebetet haben. Da gibt es nichts zu schämen. Stell dich zu Jesus. Wer sich zu mir bekennt, hat Jesus gesagt, da bekenne ich mich für den vom Vater und vor den Engeln. Du brauchst nicht mehr mitlachen, wenn jemand einen schweinigen Witz erzählt. Du brauchst auch nicht unbedingt mitschimpfen, wenn andere schimpfen und rumpöbeln. Und du kannst dich auch ruhig dazu stellen und sagst, nein, bei der Sauferei und Fresserei mache ich einfach nicht mit. Weil die Bibel sagt uns ganz klar, Fressgelage, Völlereien, Trinkgelage, das ist nicht unser Teil. Ich sage dir keiner was davon, wenn du ganz normal isst und wenn du einmal eine halbe Bier trinkst, sagt auch noch keiner was. Aber wenn du dich vollkippst, dann ist das nicht in Ordnung. Und dafür brauchst du dich nicht zu schämen, auch wenn die anderen dich dann vielleicht blöd ankommen, dich auslachen, vielleicht links liegen lassen, ich weiß es nicht, was sie machen. Aber dann freue du dich, du hast dich zu Jesus bekannt und er bekennt sich zu dir. Denn die von durch das Blut Jesu Geheiligten sollen auch ein geheiligtes Leben führen. Nicht in der Gemeinde recht fromm und religiös dastehen wollen und in der Welt Jesus verleugnen, das passt nicht. Und wenn die sagen, gehst du vielleicht auch zu dem komischen Hauskreis da bei der Marlene? Ah ja, habe mal vorbeigeschaut, aber mein, ist auch nicht so, das ist ähnlich wie in der Kirche. Kann ja sein, dass solche Ausreden dann kommen. Aber warum sagst du nicht einfach, jawohl, da gehe ich auch hin und das ist super. Hab Jesus mein Leben gegeben, er hat seins für mich gegeben, die optimale Chance, dem Zeugnis zu geben. Wenn es annimmt, ist recht, wenn nicht, dann hast du zumindest deinen Teil getan. Hingabe ist ein ganz wichtiger Teil in dem Christenleben. Und es hat nach oben keine Grenzen. Deine Freizeit ist ein Maßstab. Weil deine Arbeitszeit weniger, weil das musst du tun. Sicher, wie du arbeitest, hängt auch noch mit dem zusammen. Aber wie viel widmest du in deiner Freizeit dem Herrn? Im Lobpreis oder Gebet oder Bibellese oder Dienst an den anderen, ist ja egal, gibt verschiedene Dinge. Das ist ja ein Maßstab. Oder dreht sich alles nur um dich, um deine Belange, um dein Problem und deinen Wunsch und deiner Not und was weiß ich. Ist dein Herz angefüllt mit Gott oder ist es angemüllt mit Schrott? Angemüllt ist schnell passiert. Womit beschäftigst du dich? Was ist dir wichtig? Was interessiert dich? Wovon redest du? Das sind so die Anzeiger, die du selber feststellen kannst, wie weit das du stehst. Und Jesus möchte dein hingegebenes Herz. Und das darfst du ihm immer wieder neu geben. Sei ein Kind Gottes, aber auch ein Diener Gottes. Diener Gottes bedeutet auch, ein Priester Gottes zu sein. Und das sagt uns die Schrift, dass wir ein königliches Priestertum sind. Das heißt, dass wir die Diener eines Königs sind. Wenn du es nachlesen willst, 1. Petrus 2,9. Also entscheide dich heute vielleicht, nicht gleich, von mir aus auch dann gleich im Lobpreis, aber vielleicht heute Abend, wenn du eine ruhige Minute hast, ganz neu Jesus zu dienen, ganz neu ihm dein Leben anzuvertrauen, ganz neu dich ihm hinzugeben. Entscheide dich, ein dankbarer Mensch zu sein. Fang einmal einfach an mit dem Danken und hör damit nicht auf. Man kann davon ausgehen, wenn du anfängst mit dem Danken, dass dann Gedanken kommen, die negativen Seiten deines Lebens offenbaren, wo du zum Schimpfen und zum Nörgeln und zum Kritisieren angestachelt wirst. Aber lass dich da nicht überwältigen, bleib im Danken. Wie heißt es einmal in einem Sprichwort, Danken schützt vor Wanken. Aber wichtiger ist, Danken, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg, einen Ausweg. Und das ist dann etwas, da kann man dann wieder was erzählen, was Jesus getan hat, was dabei rausgekommen ist. Und vergesst mir zwischendurch nicht, das Sprachenreden. diese Kombination, Danken, Hingabe, Sprachengebet, ist wahrscheinlich eine ganz gute Kombination. Lobpreis gehört natürlich auch mit hinein, das ist klar. Ich meine, man könnte da die Liste jetzt schon noch fortführen, aber das sind so die wesentlichen Dinge. Ein Gebet bedeutet ja reden mit Gott und nicht bloß eine Pflichterfüllung. Dass man jetzt gebetet hat, dann ist Gott wieder zufrieden, dass ich jetzt gebetet habe, das ist nicht das, was Gott damit meint.